Es ist immer schön zu hören, was Gott macht. Ich hatte vorletzte Woche ein paar Tage Urlaub und ich war ehrlich gesagt tatsächlich urlaubsreif und wollte die Zeit intensiv nutzen, um mal ganz alleine zu sein, um mal ganz bewusst in die Stille zu gehen und um Gott zu begegnen. Und ich habe aber in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass das manchmal nicht so ganz ungefährlich ist. Weil das können auch Dinge hochkommen, die man so nicht erwartet. Es kann passieren, dass man zunächst Gott nicht näher kommt, sondern mit sich selbst konfrontiert wird. Mit den eigenen Fehlern und mit den eigenen Schwächen. Das kann passieren, dass plötzlich Abgründe in der Seele auftauchen und wenn man sich nicht beschäftigt und nicht wegläuft, kann das ganz schön schwierig werden. Ich habe das tatsächlich erlebt, es sind Dinge von früher hochgekommen, Unangenehmes an Gedanken und an Gefühlen, aber ich wollte mich nicht ablenken, ich wollte das zulassen und ich wollte die Dinge verarbeiten. In die Stille zu gehen ist nichts für Feiglinge und manchmal erfordert das Mut, sich Unangenehmen zu stellen. Was ist, wenn wir in der Stille nicht nur Gott begegnen, sondern auch unseren eigenen Untiefen? Wo ist Gott, wenn wir innerlich schreien, wenn wir unsere Abgründe sehen, wenn wir uns selbst verurteilen? Wo kommen denn all die schlechten Gedanken und Gefühle her? Und vor allen Dingen, wie werde ich die wieder los? Und die eigentliche Frage, das ist das Thema der Predigt heute, lautet, wie gehen wir mit dem Negativen in uns um? Und es gibt drei Möglichkeiten, die ich beschreiben möchte. Die erste Möglichkeit, einfach das Wegschicken von Negativen. Das Schlechte im Menschen muss raus und dann gebiete ich im Namen Jesu, dass es weggehen soll. So ähnlich wie man einen Dämon oder einen Geist vertreibt im Namen von Jesus, hat ja Jesus auch gemacht. Er hat okkult belastete Menschen befreit. Jetzt gibt es Christen, die tatsächlich denken, sie können dann Negatives auch einfach wegschicken. Aber dazu gibt es keine Bibelstelle. Also negative Eigenschaften sind nicht das Gleiche, wenn man eine okkulte Belastung hat. Das kann man nicht einfach austreiben und wegschicken. Funktioniert nicht. Wenn ich denke, dass da irgendwie eine fremde Macht in mir wäre, dann kann das passieren, dass ich total unsicher werde in mir selbst und dass ich dann meinen inneren Frieden verliere. Deswegen möchte ich in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen. Das ist nicht so einfach. Negative Eigenschaften sind nicht irgendwas Okkultes, sondern das sind Teile, die zu uns dazu oder die in uns drin sind. Und das Wegschicken hilft nicht. Es muss noch einen besseren Weg geben. Vielleicht ist so mancher innere Kampf, den wir vielleicht auch als Angriff des Teufels sehen, nichts anderes als eine innere Auseinandersetzung mit dem eigenen negativen Anteilen. Es gibt schwierige Zeiten, in denen wir herausgefordert werden. Und es gibt auch Zeiten, in denen wir vom Feind angegriffen werden. Aber das sollte uns nicht dazu verleiten, dass wir anfangen, gegen uns selbst zu kämpfen, indem wir die negativen Anteile dem Feind zuschreiben und dann den Feind in uns bekämpfen. Das funktioniert nicht. Es wäre schön, wenn man das Negative wegschicken könnte, aber vielleicht gibt es noch einen besseren Weg. Zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit im Umgang mit Negativen besteht darin, dass man an sich arbeitet, um besser zu werden. Man spaltet das Schlechte in sich einfach ab und konzentriert sich auf das Gute. Und in dem Zusammenhang sind natürlich gute Taten oder Leistungen der beste Weg. Man versucht damit, das Schlechte loszuwerden. Es hat auch noch eine andere Funktion. Die andere Funktion besteht darin, dass man sich ablenkt. Gute Taten und Leistungen halten uns davon ab, zu sehr über uns nachzudenken. Und dann setzt man sich nicht so mit den Abgründen in der eigenen Seele auseinander. Es gibt in der Bibel eine Menschengruppe, die hat das bis zur Perfektion hin betrieben. Die Pharisäer. Und Jesus sagt mal zu den Pharisäern, dass sie wie Schüsseln sind, die von außen hübsch poliert sind, aber innen voller Unrat. Die Pharisäer haben sich auf ihre guten Taten konzentriert und die haben das Schlechte in sich einfach ausgeblendet. Aber Jesus sagt, dass nicht die Gesunden den Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und er ist gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Und deshalb ist es für Menschen, die das Schlechte in sich abspalten und sich nur auf das Gute konzentrieren, so schwer, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Und sie können damit Jesus auch nicht in der Tiefe erfahren. Die Pharisäer waren einfach zu sehr beschäftigt, damit gute Taten zu tun. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Pharisäer irgendwie böse sein wollten. Sie haben sich angestrengt. Sie wollten Gutes tun. Sie wollten Vorbild sein. Und sie haben immer höhere Kriterien entwickelt, immer höhere Maßstäbe für sich und für andere, weil sie dachten, dabei wird man ein besserer Mensch. Wenn man jahrelang Vorbild für andere ist und sich dann auch anspornt, ideal zu sein, ein Ideal für andere, dann kann das passieren, dass man die schlechten Sachen einfach ausblendet. Und wahrscheinlich wären die Gläubigen damals auch erschrocken, wenn ihre Vorbilder auf einmal schlechte Seiten gezeigt hätten. Die Pharisäer haben Jesus als Bedrohung empfunden, weil er das Negative in ihnen aufgedeckt hat. Und das wollten sie doch mit allen Mitteln verdrängen, weil es sie doch bedroht hat. Sie wollten das Schlechte in sich nicht sehen und sie wollten auch nicht, dass jemand anderes das sieht. Die hohen Maßstäbe an sich selbst und an andere brachten die Pharisäer in die Gefahr, etwas darzustellen, was sie gar nicht waren. Und es hätte sie wirklich entlasten können, wenn sie die schlechten Seiten zeigen hätten können, wenn sie von den anderen angenommen gewesen wären mit den schlechten Seiten. Aber sie hatten an sich den Anspruch, ein gutes Vorbild zu sein. Ich denke, das war das Dilemma. Das sind zwei Weltbilder aufeinander geprallt. Das Weltbild, ich bin ein guter Mensch, wenn ich Gutes tue, und dann das Weltbild von Jesus. Du bist dann ein guter Mensch, wenn dir vergeben ist. Dieses Weltbild hat das Weltbild der Pharisäer bedroht. Ich habe noch eine dritte Möglichkeit im Umgang mit dem Schlechten: annehmen. Was würde geschehen, wenn wir das Schlechte in uns nicht austreiben, auch nicht verdrängen und auch nicht leugnen, sondern annehmen? So wie wir das Gute ja auch willkommen heißen. Darf man das überhaupt? Darf man das Schlechte in sich annehmen? Jesus sagt mal, dass wir unsere Feinde lieben sollen und dass wir ihnen Gutes tun sollen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir entdecken in uns selbst den größten Feind, weil wir entdecken Gefühle in uns, die anderen schaden. Kann ich dann sagen, der Satz, liebe deine Feinde, gilt auch für mich selbst? Kann das wirklich sein, dass wir das Gute in uns nicht nur, das Schlechte in uns nicht nur annehmen, sondern sogar lieben sollen? Kommt man damit nicht in inneren Konflikt? Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dieser innere Konflikt löst sich dann, wenn wir das Schlechte annehmen und es sich in Gutes verwandelt. Dieser innere Konflikt zwischen Gut und Schlecht löst sich nicht, indem wir das Schlechte austreiben oder indem wir gute Taten tun, sondern indem wir das Schlechte tatsächlich annehmen und verstehen lernen. Und das ist ein Prozess, in dem sich das Schlechte tatsächlich in Gutes verwandelt. Unsere Feinde werden überwunden, indem wir sie lieben, nicht indem wir sie vernichten. Warum hat Jesus diesen Weg gewählt? Ich glaube, auch deswegen, weil manchmal der größte Feind in uns selbst sitzt. Und der will auch überwunden werden. Es ist leicht, den Feind im anderen zu sehen. Wir sehen vielleicht die bösen Taten von einem Menschen und stecken ihn in die Schublade, Feind. Aber in diesen Momenten der Ehrlichkeit entdeckt man auf einmal, dass man zu den gleichen Taten fähig ist, für die wir einen anderen verurteilt haben. Und damit werde ich selbst, sehe ich den Feind in mir. Und deshalb sagt Jesus, dass wir einander auch nicht richten sollen, weil mit dem Urteil, mit dem ich den anderen richte, richte ich mich ja auch selbst. Jesus fordert uns zur Barmherzigkeit auf, weil das der einzige Weg ist, um das Schlechte in uns selbst, aber auch in anderen zu überwinden. Wie erfahren wir Barmherzigkeit? Denken wir an die Geschichte vom verlorenen Sohn. an diese schmutzige, zerlumpte Gestalt, die da am Horizont auftaucht und die sich nicht traut, dem Vater in die Augen zu sehen. Voller Scham und voller Schuld. Das Geld ist weg. Er hat das Vertrauen des Vaters missbraucht. Er hat versagt. Er ist zu schlecht, um wieder Sohn sein zu dürfen. Aber er macht einen Vorschlag. Er macht den Vorschlag, die Schuld abzuarbeiten. Er könnte ja als Tagelöhner arbeiten und er könnte Leistung bringen, bis er auf dem Konto wieder ein paar gute Taten hat. Vielleicht ist es dann wieder wert, Sohn zu sein. Sein Bruder sieht es anders. Er möchte diesen Versager, der das Geld verschleudert hat, mit allen Mitteln loswerden. Jetzt nehmen wir mal an, die drei, der Vater, der verlorene Sohn und der Bruder, die drei leben in uns. Jesus lebt in uns, weil wir haben ihn ja eingeladen und er und der Vater sind eins. Das lesen wir in der Bibel. Also lebt der Vater in uns. Dann haben wir den verlorenen Sohn, der ganz offensichtlich negative Eigenschaften hat. Er ist rebellisch, er ist unmoralisch, er ist verschwendungssüchtig und er kann nicht mit Geld umgehen. Dann gibt es da noch den Bruder. Das ist der, der nach außen hin rechtschaffen wirkt und bei dem die negativen Eigenschaften eher verborgen sind. Aber im Inneren ist er unzufrieden. Er ist neidisch. Er ist rachsüchtig und voller Zorn. Diese drei, nehmen wir mal an, diese drei leben in uns und die kommunizieren miteinander. Der Vater, der in uns eingezogen ist, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, und die beiden Söhne, die unsere offensichtlichen und die verborgenen Anteile repräsentieren. Was könnte passieren? Der Vater geht mit uns liebevoll um. Er ist großzügig und er nimmt beide Anteile in uns an. Aber wie ist es mit uns selbst? Nehmen wir uns selbst mit unseren verborgenen und offensichtlich negativen Eigenschaften an? Sind wir dazu in der Lage, den verlorenen Sohn in uns mit all seinen Fehlern in die Arme zu schließen und ihn willkommen zu heißen? Oder hält uns der scheinbar rechtschaffene Bruder davon ab, indem wir uns ja lieber sehen als in seinem nichtsnutzigen Bruder? Und eigentlich sind es beides ja verlorene Söhne. Und eigentlich brauchen beide Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit des Vaters, die macht uns dazu fähig, die negativen Anteile anzunehmen. Seine Barmherzigkeit versöhnt uns mit uns selbst. Es ist dieses Beispiel. Es ist einfach eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und ich habe das mal so darauf bezogen, wie das wäre, wenn die drei in uns wären und sich unterhalten würden. Manchmal braucht man auf seiner Reise ins Innere Trost. Nicht nur in der Pubertät, auch später noch. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir uns in der Stille und in der Einsamkeit mit Gott, aber auch mit uns selbst auseinandersetzen. Manchmal ist das ein Spiegel. Ein Spiegel, so wie wir mit uns umgehen, gehen wir auch mit anderen um. Wenn wir barmherzig mit uns sind, dann können wir auch barmherzig mit anderen werden. Wenn wir die Barmherzigkeit des Vaters erfahren haben, fällt es uns leicht, Barmherzigkeit weiterzugeben. In 3. Mose 19, Vers 18 steht, und im Hebräischen, du sollst, wirst, kannst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst, du wirst und du kannst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und es ist wahr, ich kann meinen Nächsten nur so lieben, wie ich mich liebe. Das ist eine logische Tatsache, weil wo soll die Liebe für den anderen herkommen, wenn ich sie nicht für mich selbst aufbringe, wenn ich die schlechten Seiten in mir ablehne. Der Umgang mit uns selbst ist ein Spiegel für den Umgang mit anderen. Wenn wir uns von einem Menschen distanzieren, mit dem wir nicht klarkommen, oder wenn wir jemanden verurteilen, Wenn wir jemandem unser Misstrauen aussprechen oder sogar vor einem Menschen warnen, dann kann es sein, dass uns an dem anderen genau die Eigenschaften stören, die negative Anteile in uns berühren, die wir vielleicht nicht wahrhaben wollen, die wir vielleicht in uns und deshalb auch im anderen ablehnen. Jesus gebraucht manchmal so drastische Beispiele. In Lukas 6, Vers 41 bis 42 sagt er: Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen: Mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Das ist Jesus. Der gebraucht drastische Beispiele. Der Balken ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Splitter. Oft sind es die Sachen, die uns am anderen stören, sind genau die, die wir auch haben. Und er sagt so viel davon, der Balken ist so groß, natürlich kannst du es nicht richtig sehen. Wenn der Balken weg ist, dann kannst du wieder klar sehen. Wie wir mit uns selbst umgehen, hat Auswirkungen auf den Umgang mit anderen. Wenn wir uns anstrengen, um möglichst viele gute Leistungen zu bringen, oder wenn wir das Böse voneinander verstecken, dann werden wir zu Heuchlern. Dann sind wir auch solche Schüsseln, die außen poliert sind, aber innen ist das ja immer noch drin, das Negative. Aber wenn wir die verlorenen Söhne in uns selbst annehmen, werden wir dazu fähig, uns gegenseitig mit offenen Armen zu begegnen und einander willkommen zu heißen. Wenn wir als Gemeinde das Negative in uns und anderen annehmen, wenn wir fest darauf vertrauen, dass die Liebe und die Vergebung des Vaters das Negative verwandelt, dann werden sich Menschen angenommen fühlen. Wenn wir Annahme ausstrahlen, werden Menschen davon angezogen werden. In jedem Menschen gibt es Gutes und Schlechtes. Aber wir können das nicht beurteilen, weil wir können ja nicht in das Innere des anderen Menschen reingucken. Das sieht nur Jesus und er verurteilt keinen. Im Gegenteil, ihn zieht an, was er in uns sieht. Ihn zieht das, was er in uns sieht, so sehr an, dass er bei uns einziehen und in uns wohnen möchte. Jesus nimmt uns bedingungslos an. Denken wir dann nur an diese Begegnung, diese unglaubliche Begegnung mit Zachäus, dem Zöllner. Dieser Mann, der auf einen Baum klettert, um Jesus in der Menge sehen zu können. Und Jesus schaut hoch und er ruft ihm zu: Komm schnell runter. Ich möchte in deinem Haus einkehren. Und Jesus geht mit ihm in sein Haus und isst mit ihm und seinen Bekannten. Alles Sünder, alles Menschen mit einem schlechten Ruf. Aber Jesus scheint sich dort wohl zu fühlen, weil er wollte genau dorthin. Und genau dort wollte er sein Mittagessen einnehmen. Jesus möchte mit uns den Alltag teilen. Und wir sind ihm nicht zu schlecht. Er mag es, mit uns zusammen zu sein. Irgendetwas an uns zieht ihn an. Er mag uns aus irgendwelchen Gründen. Und wir sind ihm wichtig. Warum mag uns Jesus? Er sieht in uns etwas, was wir selbst und was andere nicht erkennen. Er schaut in unser Herz und was er dort sieht, gefällt ihm. Wir gefallen ihm. Das Herz von Jesus ist voll mit Liebe, voll mit Barmherzigkeit, voll mit bedingungsloser Annahme. Und er sieht unsere verzweifelten Versuche, alles richtig zu machen. Er kennt unsere Bemühungen, nichts Peinliches zu machen. Er kennt auch unsere tiefe Furcht vor uns selbst und vor diesen Abgründen in uns. Aber er möchte in diese Furcht hineinkommen und sie in Liebe verwandeln. Der Vater liebt uns. Und wir brauchen uns nicht vor dem Negativen in uns zu fürchten. Die Liebe kennt keine Angst vor Verurteilung. Gottes Liebe verurteilt uns nicht, sondern sie überwindet unsere schlechten Eigenschaften. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott größer ist als alles Negative. Seine Liebe überwindet alle Abgründe in uns. Und seine Annahme befähigt uns dazu, barmherzig mit uns selbst und anderen zu werden. Und lasst uns einander so annehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Wir haben im Moment so den Eindruck, schon seit einiger Zeit, auch im Gebetschat, wenn wir so im Gebet ringen, dass Gott tatsächlich in die Tiefe führt. Dass einige von uns durch Prozesse durchgehen, die nicht einfach sind. Wie gesagt, das ist nichts für Feiglinge, diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Aber ich möchte euch heute Morgen, uns heute Morgen dazu ermutigen, dran zu bleiben und das zuzulassen, dass er an diese wunden Punkte rangeht. Ich habe so das Gefühl, er sucht Gefäße für seine Herrlichkeit. Nicht nach außen hübsch polierte Schüsseln, die innen voller Unrat sind, sondern Gefäße, die er gereinigt hat und die seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sehnen uns, weil danach mehr Wunder zu erleben. Einfach auch, wir brauchen Wunder, weil es geht Menschen unter uns schlecht und wir beten ja auch und wir brauchen Wunder. Und wir wünschen uns, dass sein Reich kommt und dass er mehr zeigt von seiner Größe und seiner Macht. Aber vielleicht ist irgendwann so eine kritische Masse erreicht, wo Menschen ihr Herz gereinigt haben und zu Gefäßen seiner Herrlichkeit geworden sind. Und dann kommt es. Dann kommt das, was wir uns gewünscht haben. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und wir sind viele, ich weiß das. Wir sind viele, die sich nach Gottes Gegenwart ausstrecken und die ein Ja gesagt haben zu diesen Prozessen, die Gott mit ihnen gehen möchte. Und ich bete da für uns um Schutz. Ich bete für den Mut, nicht aufzugeben in diesen Prozessen. Und ich bin sicher, der in uns sein Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Amen.